mit der Frequenz. Ich würde tatsächlich, wenn eine Verordnung kommt, wo nur draufsteht zweimal pro Woche, würde ich die Frequenz tatsächlich ändern. Die können wir in Einvernehmen mit dem Arzt selber ändern. Ganz einfach auf 1 bis 2 Mal die Woche. Dann bin ich auf der sicheren Seite und kann da variieren.
UP Podcast Praxiswissen to go.
Moin, du hörst UP Podcast, deinen Podcast rund um Therapie und Praxis. Heute mit inhaltlichem Fokus auf den Verordnungscheck. Meine Kollegin Svenja ist unsere Community Managerin und sie hat Fragen gesammelt, die immer mal wieder gestellt werden. Etwa zu der richtigen Angabe von Gruppen- oder Parallelbehandlung oder zu Frequenzen oder dazu, wie Therapieunterbrechungen auf der Verordnung vermerkt werden. Und mit diesen Fragen ist sie zu unserer Verordnungscheck-Queen Lisa gegangen. Die ist Referentin bei Buchner und leitet genau zu diesem Thema Seminare. Und wenn du dich beim Verordnungscheck hin und wieder mal fragst, wie war das noch gleich da und damit, dann jetzt besonders gut zuhören. In jedem Fall aber viel Spaß.
Lisa, herzlich willkommen. Die nächste Podcast-Folge steht an. Du hast ein spannendes Thema mitgebracht.
Ja, Svenja, ich freue mich, dass wir einen Podcast zusammen machen. Und mein Name ist Lisa Magel. Ich arbeite bei Buchner im Event-Team und organisiere alle Events und bin gleichzeitig auch Referentin. Und vom Hause aus bin ich Betriebswirtin und habe jahrelang ein Physiotherapiezentrum geleitet, war viel an der Rezeption. Von daher finde ich das Thema heute richtig spannend.
Thema Verordnungscheck, ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Svenja, bin Physiotherapeutin vom Hause aus, wie du eben schon gesagt hast oder gesagt hast, und arbeite bei Buchner im Community Management. Bin also sehr, sehr dicht dran an der Community der Therapeuten, versuche da Teil zu sein, eure Themen aufzunehmen, was beschäftigt euch, was bewegt euch und das entsprechend an meine Kollegen, wie zum Beispiel Lisa, weiterzugeben. Und da fällt auch immer wieder auf, dass ein ganz, ganz großes Thema, was die Therapeuten da draußen bewegt, was euch bewegt, Thema Verordnungscheck ist, beziehungsweise wie vermeide ich Absetzung und wie gehe ich dann gegen Absetzung vor? Und da habe ich ganz viele Fragen heute mitgebracht und werde Lisa löchern mit den Fragen.
Ich bin gespannt.
Und ja, lass uns doch mal gleich loslegen. Thema draußen beschäftigt im Alltag jeden. Es kommt eine Verordnung in die Praxis reingeflattert mit einem Patienten und dann geht's los. Sind alle Formalien richtig ausgefüllt? Welche Möglichkeiten gibt es? Was ist dein Tipp? Warum ist es so wichtig, einen Verordnungscheck am Anfang der Therapiesitzung anzusehen? Beziehungsweise einen Verordnungscheck gleich zu Beginn, bevor es überhaupt losgeht, auf die Formalitäten, auf die Richtigkeit zu prüfen. Warum ist das wichtig?
Naja, letztendlich werden nur korrekte Verordnungen abgerechnet und dafür bekommen wir Geld für unsere Arbeit. Also wir gehen ja in Vorleistung, wir bringen die Therapie und die Bezahlung kommt erst später. Und diese Formalien einzuhalten, bringt uns halt quasi das Geld. Und es gibt manchmal Dinge, die man einfach auch vor Therapiebeginn ändern lassen muss, damit man da formal korrekt unterwegs ist. Und die Verordnung nicht ihre Gültigkeit verliert. Also zum Beispiel Klassiker Ausstellungsdatum. Ne? Also ich kann ja innerhalb von 28 Tagen anfangen mit der Therapie nach Ausstellungsdatum. Und wenn ich da drüber bin, muss ich das Ausstellungsdatum ändern lassen. Vor dem ersten Therapiedatum natürlich. Und da muss ich halt wissen, dass das Ausstellungsdatum dann einmal sauber durchgestrichen werden muss, das neue hingeschrieben und dass der Arzt oder die Ärztin dann nochmal das Datum hinschreiben muss für den Tag der Änderung und dann unterschreiben muss. Und wenn ich dieses zweite Datum vergesse, das ist tatsächlich ein Klassiker und auch ein hoher Absetzungsgrund, dann wird die Verordnung ungültig. Dann behandle ich die komplette Verordnung durch und sie ist aber vom Grunde her gar nicht gültig. Und das ist auch nicht heilbar im Nachhinein.
Okay, du hast eben schon direkt die Lösung gesagt. Also ich fasse einmal zusammen. Ja. Du streichst das Ausstellungsdatum, was dann nicht mehr stimmt, durch. Schreibst das neue, einmal sauber durchstreichen. Schreibst das neue Datum, das neue Ausstellungsdatum quasi hin. Und dieses muss durch Arztunterschrift und durch Datum der Änderung bestätigt werden.
Richtig, genau. Und wenn das Datum gleich ist, also wenn das am selben Tag stattfindet, muss es halt zweimal da stehen.
Okay. Was ist mit dem Stempel? Viele Therapeuten berichten immer, da muss doch noch ein Stempel drauf, um die Änderungen wirksam machen zu können.
Genau. Also Stempel kann man. Also Ärzte stempeln ja gerne. Vielleicht gibt es auch unter den Therapeuten welche, die gerne stempeln. Stempeln ist okay von der Arztpraxis her, muss aber nicht.
Also wichtig, was heißt ist, muss nicht?
Naja, wichtig ist, dass das Datum draufsteht und die Unterschrift. Das ist die Vorgabe. Mhm. Und Stempel kann, muss aber nicht.
Okay. Also kein Absetzungsgrund, wenn der Stempel fehlt?
Ja.
Sehr genau. Schön. Das bietet Sicherheit. Also sollte kein Stempel bei einer Änderung drauf sein, ist man schon mal auf der richtigen Seite. Kein Absetzungsgrund.
Genau.
Gut. Du hast gesagt, innerhalb von 28 Tagen muss eine Verordnung begonnen werden. Mhm. Wenn ich das nicht einhalten kann, sollte ich das Ausstattungsdatum ändern, richtig?
Musst du, ja.
Mhm. Musst du, okay.
Genau.
Was ist noch ein großer Absetzungsgrund oder ein Klassiker an Absetzungsgründen, warum eine Verordnung nicht bezahlt werden würde?
Ja, Klassiker tatsächlich. Ich weiß gar nicht mehr genau, mit welchem Krankenkassenvertreter wir da gesprochen hatten. Der hatte gesagt, dass die Arztunterschrift fehlt. Das ist natürlich ein ganz bitterer Absetzungsgrund. Aber erst mit der Arztunterschrift auf der Vorderseite rechts unten wird halt die Verordnung gültig. Und wenn das fehlt, dann ist die Verordnung einfach ungültig. Und das ist auch nicht im Nachhinein heilbar.
Okay, also immer darauf achten, Arztunterschrift muss neben dem Eingedruckten entsprechend drauf leserlich zu erkennen sein.
Genau, die Praxissoftware oder viele Praxissoftwaren haben immer einen Haken für die Arztunterschrift. Also bei dem Verordnungscheck, wenn man es eingibt. Und das ist auch tatsächlich, finde ich, eine sehr gute Funktion, die man sich einfach angewöhnen sollte in der Praxis und nicht übergehen sollte, ob die Arztunterschrift auf der Verordnung ist. Weil dann wird man immer wieder erinnert, da einen kurzen Blick mal drauf zu werfen.
Mhm. Guter Tipp an der Stelle. Das wäre wirklich ungünstig, wenn nur das Feld Arztunterschrift fehlt.
Genau.
Das gilt es zu vermeiden.
Ja, auf jeden Fall. Und ist auch einfach zu vermeiden. Ne? Also da müssen wir einfach drauf achten, dass da der erste Blick hinfällt und dann alles andere kann man ja dann noch besser ändern. Genau.
Ja, auf jeden Fall. Es kommt nicht nur zu Beginn manchmal zu Verzögerung, sondern auch während einer Behandlung zu Unterbrechung. Eine Frage aus der Community ist ganz häufig, wie muss ich Unterbrechung entsprechend kennzeichnen, dass es eine Unterbrechung über 14 Tage sind? Und wann muss ich eine Frequenz anpassen? Beispiel, man hat eine Verordnung ausgestellt, zweimal pro Woche Therapie. Der Patient kommt durch Krankheit immer wieder nur regelmäßig einmal. Wann muss ich eine Unterbrechung kennzeichnen und wann sollte ich gegebenenfalls auch die Frequenz anpassen? Und wie kann ich das machen, Lisa?
Ja, also das ist auch tatsächlich immer in den Seminaren immer wieder eine Frage. Ich glaube, es ist gar nicht so schwierig. Also alle Unterbrechungen über 14 Tage, also die länger als 14 Tage sind, Kalendertage, die müssen einmal begründet werden. Dafür haben wir in den Versorgungsverträgen eigentlich eine ganz einfache Regelung, nämlich wir schreiben hin T für therapeutisch indizierte Behandlungsunterbrechungen, allerdings in Abstimmung mit dem Arzt. Dann haben wir K für Krankheit, entweder des Patienten oder des Therapeuten, oder F für Ferien des Patienten oder des Therapeuten. Also es kann ja sein, erst ist der Patient 14 Tage krank und dann ist der Therapeut 14 Tage krank. Dann haben wir 14 Tage Unterbrechung. Die muss natürlich auf jeden Fall dokumentiert werden. Und da schreibe ich dann einfach auf der Rückseite der Verordnung zwischen die beiden Zeilen von den beiden Terminen, schreibe ich dann zum Beispiel K für Krankheit, wenn der Fall eintritt, den ich gerade gesagt habe. Also erst Patient krank, dann Therapeut krank. Und dann reicht das tatsächlich. Also mehr müssen wir gar nicht machen. Wichtig ist, dass es dokumentiert wird. Und das jetzt draufschreiben. Genau. Und man kann auch noch das Datum und Kürzel vom Leistungserbringer dahin schreiben. Genau. Aber wichtig ist, dass dieses T, K und F jeweils dann drinsteht. Und die andere Frage, die du hattest mit der Frequenz. Ich würde tatsächlich, wenn eine Verordnung kommt, wo nur das draufsteht, zweimal pro Woche, würde ich die Frequenz tatsächlich ändern. Die können wir ja in Einvernehmen mit dem Arzt selber ändern. Ganz einfach auf 1 bis 2 Mal die Woche. Dann bin ich auf der sicheren Seite und kann da variieren.
Mhm. Du hast jetzt eben gesagt, 14 Tage ist der Patient krank und danach ist 14 Tage der Therapeut krank. Mhm. Sind das zwei unterschiedliche Unterbrechungskürzel, also einmal K-Patient und einmal K-Therapeut, weil insgesamt sind es dann ja fast 28 Tage Unterbrechung. Oder muss ich nur einmal Unterbrechungskürzel unterschreiben?
Genau, nur einmal K hinschreiben und dann reicht das. Wichtig ist bei Unterbrechungen immer, also wir müssen ja auch nicht bei Krankenhausaufenthalt oder so nicht mehr unterbrechen. Wichtig ist nur, dass die Therapie dann trotzdem noch Sinn macht. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, da kommst du dann ins Spiel als Physiotherapeutin, wenn ich jemanden frisch Operierten habe und der macht 4 Wochen Pause, macht es wahrscheinlich keinen Sinn mehr, die Operationsfolgen in dem Sinne einfach weiter zu therapieren, sondern dann wäre es wahrscheinlich sinnig, ihn nochmal zum Arzt zu schicken. Oder? Inhaltlich?
Genau. Die Heilmittelrichtlinie sieht das ganz klar vor. Mhm. Zu keinem Zeitpunkt darf das Therapieziel gefährdet sein. Genau. Und wenn eine Unterbrechung das Therapieziel gefährdet, dann sollte diese Verordnung abgebrochen werden und es soll eine neue Verordnung ausgestellt werden. Und gerade dann, wenn eine Operation, ein Krankenhausaufenthalt oder Reha-Aufenthalt eine große Veränderung bringt, dann macht es durchaus Sinn, nochmal eine neue Einschätzung, eine neue Verordnung vom Arzt zu bekommen. Ja.
Genau. Ja, also von daher, die Regelung ist gar nicht so dramatisch, aber ich kann das verstehen, dass man im Alltag an der Rezeption oder auch in der Praxis, wenn man keine Rezeption hat, das einfach eine Herausforderung ist, dieses dann nochmal zu dokumentieren. Aber hier helfen auch die Software oder die Praxissoftware, die zeigt das ja oft an, dass dann irgendwie eine Pause ist oder wie auch immer bei der Abrechnung und da macht es auf jeden Fall Sinn, dann die Kürzel einzutragen.
Genau, wichtig ist natürlich, dass nicht nur die Kürzel dann in der Software hinterlegt sind, sondern auch auf der Originalverordnung, genau, die ihr gerade noch mit wichtig. Der Abrechnung dann an die Krankenkasse übermittelt. Genau. Das, was auf der Verordnung steht, das zählt, weil das ist die Unterlage, die den Krankenkassen zur Abrechnung dient und als Grundlage dient.
Genau, und mit der Frequenz, um da nochmal drauf zurückzukommen, also einfach in der Praxis anrufen, fragen, ob es in Ordnung ist, wenn man auf 1 bis 2 Mal die Frequenz ändert, dann hat man eine Spanne und ist da einfach auf der sicheren Seite. Weil, wenn ich jetzt eine 2er-Verordnung zum Beispiel, also eine Verordnung habe für 2 Mal in der Woche und der Patient kommt aber 3 Mal hintereinander nur 1 Mal pro Woche, habe ich ein Problem. Also entweder kann ich das dann auch wieder mit einem Kürzel belegen, dass ich sage, der Patient war krank. Das kann ich natürlich machen, ist halt sehr aufwendig, sehr fehleranfällig und von daher würde ich raten, einfach die Frequenz zu ändern. Und dafür gibt es ja auch auf der Verordnung hinten dieses Änderungsfeld Frequenz geändert. Genau, das ist ja total easy tatsächlich.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Eine weitere Frage aus der Community, immer wieder, die ich mitbekomme, was sind Gruppenbehandlungen, was sind Parallelbehandlungen, wo liegen da die Unterschiede?
Also, weil es ja immer alles anders ist, gibt es ja quasi nur in der Ergotherapie Parallelbehandlungen. In der Logopädie heißt es ja schon Gruppe 2 Personen und Gruppe 3 bis 5 Personen. Also da muss man genau auf die Begrifflichkeiten achten. Hier gibt es verschiedene Bezeichnungen quasi, da muss man drauf achten. Genau, und dann kann man quasi hin und her wechseln. Also zwischen Einzel- und Gruppentherapie kann hin und her gewechselt werden.
Und wie mache ich das oder wie dokumentiere ich das? Muss ich das mit dem Arzt absprechen? Muss ich das mit dem Patienten absprechen?
Welche Vorgaben? Dem Patienten. Der Patient muss natürlich einverstanden sein, dass er in der Gruppe behandelt wird, wenn er jetzt Einzeltherapie aufgeschrieben bekommen hat. Das ist aber gruppendynamisch, macht das an vielen Stellen Sinn tatsächlich. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Logopädie eine Kindergruppe habe, dann macht das halt einfach oft Sinn und auch Spaß. Ist eine Abwechslung für die Therapeuten und ich kann natürlich auch unzuverlässige Patienten, die oft absagen, aus welchen Gründen auch immer, in eine Gruppe geben und wenn die kurzfristig absagen, habe ich halt einfach keine Lücke im Terminplan, sondern ich habe ja dann noch 2 bzw. 1 Patient, der dann auf jeden Fall überbleibt, also und den ich dann auch abrechnen kann. Das ist ja super wichtig. Und für die Patienten, die haben natürlich kürzere Wartezeit. Also ich kann natürlich auch viel mehr Patienten aufnehmen. Wir hatten ja auch schon, ich glaube, einen Podcast sogar einmal von einer Therapeutin, die eine ganze Vollzeitstelle im Team damit aufgefangen haben, dass sie Gruppentherapie anbieten. Also ich weiß, dass das immer ein Thema ist bei den Therapeuten und Therapeutinnen. Ich glaube aber, wenn man uns angeht, langsam das Thema, dass es dann wirklich für alle Seiten auch ja sehr gut ist, tatsächlich Gruppentherapie. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich kann das ändern, in Einvernehmen mit dem Arzt. Und da kann ich auch, auf der Rückseite gibt es ja dafür einen Bereich, Änderungen in Gruppentherapie oder Einzeltherapie, je nachdem, was verschrieben wurde vorher. Und dann kann ich auch in einer Verordnung immer hin und her wechseln. Also ich kann auch sagen, zweimal Gruppentherapie, einmal Einzeltherapie. Das ist total egal dann tatsächlich.
Und dann rechne ich wahrscheinlich auch dann entsprechend die Leistung ab, die ich erbracht habe. Also wenn ich zweimal Gruppentherapie erbracht habe, dann rechne ich auch zweimal die Abrechnungskennziffer ab für die Gruppentherapie und viermal zum Beispiel dann die Einzeltherapie, richtig?
Genau. Also wichtig ist, dass der Patient auf der Rückseite das bestätigt, was er bekommen hat. Also wenn die Gruppentherapie durchgeführt würde, dann bestätigt er Gruppentherapie. Wenn die Einzeltherapie durchgeführt wurde, bestätigt er Einzeltherapie. Das übernehme ich natürlich so in meine Software und dementsprechend rechne ich dann auch ab. Genau.
Und wo liegt jetzt der Unterschied zwischen Parallelbehandlung und Gruppenbehandlung?
Das ist nur eine Bezeichnungssache tatsächlich und eine unterschiedliche Abrechnungsziffer.
Okay.
Und halt auch nur in der Ergotherapie. Ne? Das ist wichtig. In der Physiotherapie gibt es keine Parallelbehandlung.
Also in der Physiotherapie heißt es dann, eine Gruppenbehandlung ist ab 3 Patienten möglich oder kann ich da auch schon eine Gruppenbehandlung mit 2 Patienten durchführen?
Achso, du kannst mit 2 schon eine Gruppe machen. Das lohnt sich halt finanziell nicht. Also da muss man dann tatsächlich auch gucken, dass man Gruppen wählt, die sich finanziell lohnen. Und genau. Aber theoretisch kann man in der Physiotherapie auch mit einer Zweiergruppe anfangen.
Spannende Frage ist mir letzte Woche in einem Forum entgegengekommen. Die Frage, ich habe eine Verordnung ausgestellt, wo zweimal eine Leitsymptomatik angekreuzt ist, also A und C. Muss ich das ändern? Da ist die trotzdem gültig. Welche Möglichkeiten gibt es?
Es können sogar alle Leitsymptomatiken angekreuzt sein, also A, B, C und diese Patienten individuelle Leitsymptomatik. Das ist gar kein Problem. Wichtig ist, dass ein Kreuz dort ist auf der Leitsymptomatik. Die Leitsymptomatik definiert ja quasi nochmal die Diagnose etwas näher. Ne? Da gibt es dann, wenn man dann in den Heilmittelkatalog schaut, dann sind da ja verschiedene Rubriken sozusagen bei ABC oder halt bei Patienten individueller Leitsymptomatik. Und das verfeinert die Diagnose sozusagen noch. Die Leitsymptomatik kann sich innerhalb der Behandlung auch noch ändern. Und wir können die selber ändern. In Einvernehmen mit dem Arzt können wir einfach dann vorne drauf schreiben, ankreuzen, welche Symptomatik sich geändert hat, dann einfach das Kürzel noch dran und das Änderungsdatum und dann ist das auch in Ordnung. Wichtig ist, dass mindestens ein Kreuz da ist.
Von welchem Kürzel sprichst du? Mein persönliches Kürzel oder muss ich ein bestimmtes Kürzel beachten, wenn ich auf der Verordnung was ändere?
Deins. Also dein so SB wäre das dann. Genau.
Genau, für Svenja Brasch.
Genau.
Wann muss ich das Kürzel zum Beispiel LE für Leistungserbringer auf der Vorderseite einfügen und wann kann ich es weglassen?
Also die Physiotherapeuten müssen immer noch LE dazu schreiben für Leistungserbringer, alle anderen Gruppen nicht. Tatsächlich finde ich es gar nicht schlecht, immer LE dazu zu schreiben, damit die Krankenkassen sich einfach auch daran gewöhnen, dass die Leistungserbringer auch viele Dinge ändern können. Und ja, genau. Also von daher Datum, LE und das Kürzel bzw. Kurzunterschrift dazu und dann ist die Änderung gültig quasi.
Okay, das klingt einfach.
Ja.
Du hast jetzt davon gesprochen, die Frequenz können wir selber ändern im Einvernehmen des Arztes. Wir können Einzel- und Gruppenbehandlungen selbstständig ändern. Welche Korrekturen darf nur vom Arzt vorgenommen werden? Also das Ausstellungsdatum darf nur vom Arzt geändert werden, aber gibt es noch etwas, was nur der Arzt ändern darf?
Naja, ich sage immer alles, was mit Geld und Diagnose zu tun hat. Ne? Also wir dürfen nicht den ICD-10-Code irgendwie wechseln oder verändern. Wir dürfen das Heilmittel nicht verändern, weil das hat was mit Geld zu tun, da ja die Heilmittel verschiedene Vergütungen haben. Wir dürfen die Menge nicht einfach ändern, also die Behandlungsmenge nicht ändern, weil auch das mit Vergütung zu tun hat. Und genau, und die ergänzenden Heilmittel natürlich auch nicht.
Und alle anderen Themen dürfen wir mindestens im Einvernehmen wahrscheinlich ändern, richtig?
Genau, das Personalienfeld dürfen wir teilweise ändern. Das ist auch von Berufsgruppe zu Berufsgruppe verschieden. Also da wäre ich auch vorsichtig. Aber genau, die Leitsymptomatik können wir auf jeden Fall ändern und die Frequenz auch im Einvernehmen mit dem Arzt.
Was bedeutet Einvernehmen mit dem Arzt?
Ja, also ich sage immer, ich würde da anrufen und sagen, hier, die Leitsymptomatik ist nicht angekreuzt, wir würden gerne A einkreuzen. Wenn Sie damit einverstanden sind, dann ist alles in Ordnung und sonst rufen Sie uns innerhalb der nächsten 2 Tage an. Mhm. Und wenn die dann nicht anrufen, dann habe ich das Einvernehmen hergestellt. Also ich würde jetzt nicht... Genau. Ich würde jetzt nicht wegen der Leitsymptomatik den Arzt oder die Ärztin ans Telefon holen. Also das ist, da nervt man, glaube ich, nur. Und letztendlich, könnt ihr das als Therapeuten und Therapeutin auch gut einschätzen. Also so würde ich Einvernehmen mit dem Arzt herstellen oder der Ärztin.
Oder mit der Praxis generell und die vorne die Rezeptionsfachkräfte bei den Ärzten geben es dann weiter, sollte es.
Genau. Ja.
Gut, du hast jetzt ganz viel davon gesprochen und hast das alles im Kopf, die Informationen, was darf ich wie, wo kann ich nachlesen, wo kann ich mir leicht die Informationen für die Rezeptionsarbeit beschaffen und wo kann es Hilfsmittel geben und wo liegt da der Vorteil?
Ja, also das sage ich auch immer in den Seminaren, gebetsmühlenartig sozusagen. Also ihr könnt unter gkv-heilmittel.de gibt es alle Verträge immer zum Einsehen jederzeit und die aktuellen Versionen. Das macht auf jeden Fall Sinn, sich diese Internetseite im Browser an der Rezeption abzuspeichern, dass man da nur noch draufklicken muss. Also gkv-heilmittel.de und da gibt es dann halt pro Heilmittelbereich alle Verträge, die man so braucht. Und gerade im Verordnungscheck ist da Anlage 3 bei Logopädie und Physiotherapie, Anlage 3 A und B wichtig, weil da geht es um Zahnärzte und die normalen Verordnungen. Also das macht richtig Sinn, die Verträge einmal durchzulesen. Es sind auch leicht verständliche Verträge, also keine schwierigen Texte. Und es macht auf jeden Fall Sinn, sich die durchzulesen und zu wissen, wenn ich eine Frage habe, dann kann ich da auf jeden Fall nachgucken. Oder ihr ruft bei uns an, bei der UP Plus Hotline. Das ist natürlich auch ein toller Service. Da sind die Kollegen und Kolleginnen den ganzen Tag am Telefon und können euch dann direkt die passende Antwort geben. Also das hatte ich tatsächlich auch als Praxisleiterin. Das war eine sehr, sehr große Erleichterung.
Spätestens dann, wenn man auch eine Absetzung bekommen hat von der Krankenkasse und ich weiß, stimmt die? Ist die gerechtfertigt? Und wie könnte ich mich gegebenenfalls dagegen wehren? Dann sind die Kollegen aus der UP Plus Beratungshotline entsprechend wirklich tolle Unterstützer, zeigen euch, ist das korrekt? Wie könnt ihr euch dagegen wehren? Was sind die Möglichkeiten und was solltet ihr dann in eurem Prozess bei den nächsten Verordnungen verbessern und anpassen, gegebenenfalls?
Auf jeden Fall, das macht richtig Sinn. Gibt große Sicherheit.
Welche Möglichkeiten habe ich? Die Krankenkasse setzt zum Beispiel die Unterbrechung wegen Krankheit ab und sagt, das hat eine nicht dokumentierte Unterbrechung stattgefunden. Wir setzen alle folgenden Behandlungseinheiten ab. Mhm. Und ich habe es aber dokumentiert. Also die Absetzung ist wissentlich falsch oder ungerechtfertigt. Was? Mhm. Welche Möglichkeiten habe ich dann?
Auf jeden Fall Widerspruch einlegen. Also nicht davon ausgehen, dass die Krankenkasse immer nur alles richtig macht, sondern auch da sitzen nur Menschen, die das prüfen und die auch die ganzen Regeln im Kopf haben müssen und sich auch mal vertun können oder auch falsch Dinge im Kopf haben, genauso wie wir ja auch. Also da auf jeden Fall keine Scheu haben und auf jeden Fall Widerspruch einlegen.
Widerspruch und ganz wichtig, bei ungerechtfertigten Absetzungen die 40 Euro Verzugspauschale beziehungsweise Schadensersatz und die
Verzugszinsen. Und Zinsen, genau. Wenn ihr selber abrechnet, ne, das ist wichtig, über Abrechnungszentren geht es nicht, aber alle Selbstabrechner oder alle Praxen, die selber abrechnen, da macht das auf jeden Fall richtig Sinn, die 40 Euro auch noch plus die Zinsen dazu in Rechnung zu stellen. Ja, auf jeden Fall.
Vorlagen kann man auch bei uns, bei den Kollegen entsprechend einsehen und die man sich dann selbst anpassen kann. Wenn ihr da Fragen habt, schreibt uns gerne, auch wenn ihr da mehr Unterstützungsbedarf möchtet. Da sind wir sehr, sehr gerne an eurer Seite und unterstützen da.
Auf jeden Fall.
Lisa, du hast von den Rahmenverträgen gesprochen. Das ist ja nur ein Teil der Passagen, die als Regeln gelten. Unter anderem ist die Heilmittelrichtlinie eine wichtige Grundlage, wo viele Informationen drinstehen. Der Heilmittelkatalog fasst ja Heilmittelrichtlinie und den Heilmittelkatalog, also die einzelnen Diagnosengruppen, Voraussetzungen zusammen. Mhm. Warum ist der Heilmittelkatalog so wertvoll in der täglichen Arbeit, deiner Meinung nach?
Ja, also wir haben ja bei Buchner den Heilmittelkatalog bzw. die Heilmittelrichtlinien in diesem übersichtlichen Buch zusammengefasst. Also die Originalfassung ist ja vom GBA Die kann man sich auch runterladen, ist tatsächlich aber nicht so übersichtlich. Und der Heilmittelkatalog von Buchner ist einfach ein gutes Hilfsmittel tatsächlich. Ich finde, auch das gehört an jede Rezeption. Wir haben das ja auch in digitaler Form, da kann man noch besser suchen. Und man kann einfach damit schon einen super Check machen. Also wenn ich eine Verordnung bekomme, kann ich da auch schon auf einen Blick sehen, okay, stimmt das Heilmittel in der Diagnosegruppe zum Beispiel? Ne? Bei zum Beispiel ZN, Diagnosegruppe ZN in der Physiotherapie, kann ich ja zum Beispiel keinen KGG verordnen. So, das wäre dann zum Beispiel nicht gültig, diese Verordnung. Und das muss ich halt einfach wissen. Und da finde ich, ist der Heilmittelkatalog oder HMK eine super Ergänzung. Und ich kann natürlich auch nochmal alle Richtlinien und Eckdaten drumherum nachlesen. Also zum einen den Link gkv-heilmittel.de abspeichern im Browser und den HMK zum Beispiel online ebenfalls abspeichern. Das ist wirklich auch ein geringer preislicher Aufwand pro Monat, der sich auf jeden Fall lohnt. Und das sind einfach richtig gute Hilfsmittel für euch an der Rezeption.
Und gerade auch der HMK kann ein super Hilfsmittel für die Ärzte sein in der Verordnung. Also wenn ihr immer wieder Probleme habt oder Schwierigkeiten habt, fehlerhafte Verordnungen oder nicht ganz korrekt ausgefüllte Verordnungen von den Ärzten zu bekommen, kann es total sinnvoll sein, beim nächsten Sommerfest oder zum nächsten Weihnachtsfest noch lange hin, aber diese Heilmittelkataloge entsprechend an eure Zuweiser zu verschenken und auszugeben und da zu sagen, guck mal, das kannst du so und so. Kann ein Tipp sein, wie man die Arztkommunikation entsprechend ausbauen kann, damit ihr beide oder damit Arzt und Therapiepraxis entsprechend die gleichen Grundlagen haben und wissen, worüber sie sprechen miteinander.
Also hilft auch im Arztgespräch. Ich war tatsächlich letztens bei einem Lungenfacharzt mit einer Praxis und wir haben mit dem Arzt gesprochen über mögliche Kooperationen und so. Und da hatte ich diesen HMK mit und da habe ich dann mit dem Arzt das mal durchgegangen und der ist es tatsächlich so durchgegangen, wie es auch aufgebaut ist, ne, und hat gesagt, ach ja, hier ist die Diagnose und da kann ich die Leitsymptomatik und ach ja, hier ist das Heilmittel und so. Also es war richtig gut, der Austausch darüber auch nochmal zu sehen, dass Ärzte das wirklich auch so benutzen können. Und wir in der Praxis natürlich auch.
Sehr gut. Werbeblock enden. Ja. Kommen wir noch zu einer Frage aus der Community zurück. Mhm. Man liest immer wieder, oder es gibt die Fragestellung, welche Abkürzungen sind auf Verordnung erlaubt oder nicht? Ich kürze gerne die Heilmittel hinten auf der Rückseite entsprechend ab und habe dafür eine Absetzung erhalten. Wie kann ich dagegen vorgehen? Welche Abkürzungen sind erlaubt, Lisa? Und was darf ich selbst auf die Verordnung schreiben?
Ja, also offiziell haben die Ergotherapeuten und Ergotherapeutinnen einen in dem Fragen- und Antworten-Katalog bei den gkv-heilmitteln.de eine Liste von zugelassenen Abkürzungen. In dem HMK ist eine Liste für die Physiotherapeuten enthalten. Und wichtig ist, die erste Zeile muss einmal komplett ausgeschrieben werden. Hintergrund ist, der Patient oder die Patientin bestätigt das, was er oder sie bekommen hat. Und unter Umständen können die Abkürzung gar nicht. Und dann ist es halt sinnig oder es ist logisch, dass die erste Zeile einmal ausgeschrieben wird, damit sie es wissen. Und dann können Abkürzungen benutzt werden und Wiederholungszeichen dürfen auch benutzt werden, allerdings nicht in der Physiotherapie.
Welche Möglichkeiten haben dann die Physiotherapeuten?
Die haben ein Abkürzungsverzeichnis, das ist auch relativ umfangreich und da kann ich dann die Abkürzungen benutzen. Genau.
Okay. Wichtig immer und natürlich dann auch, dass ich nur die Abkürzungen benutze, dann, die dann auch vorgegeben sind. Also ist eine Absetzung jetzt also gerechtfertigt, wenn es diese Abkürzung nicht im Heilmittelkatalog aufgeführt ist?
Auf jeden Fall ja, leider ja. Also teilweise kann man die nochmal korrigieren. Das ist aber nicht bei allen Heilmittelbereichen so, aber das ist halt super ärgerlich. Zum Beispiel Hausbesuche in der Physiotherapie wird immer mit HB abgekürzt. Wenn man aber einen Sachbearbeiter oder eine Sachbearbeiterin hat, die biestig ist, dann kann es auch zu einer Absetzung bei HB kommen, weil es dafür keine offizielle Abkürzung gibt.
Ja, okay. Puh. Mhm. Wichtig, an dieser Stelle informiert euch über eure Kürzel, dass ihr da entsprechend auf der Verordnung keine falschen Kürzel produziert. Das wäre wirklich super ärgerlich.
Genau, Fango gibt zum Beispiel auch kein F, wird auch oft abgekürzt. Mhm. Und oft geht es auch durch. Also ne, es ist ja nicht so, dass immer alles abgesetzt wird, aber wenn das dann geprüft wird und jemand da drauf angesetzt ist oder wie auch immer, oder das sehr genau nimmt, dann kann es dafür einfach abgekürzt Absetzungen geben. Und das ist halt super ärgerlich. Und kann, wie gesagt, nur teilweise geheilt werden im Nachhinein.
Genau, und wir wollen ja von vornherein keine Fehler machen, sodass wir, genau. dass dieser ganze Prozess von ich therapiere zu ich gebe die Verordnung in die Abrechnung und ich erhalte dann pünktlich mein Geld, soll ja reibungslos laufen, damit wir auch schneller an unser Geld bekommen und nicht noch uns mit Absetzungsschleifen entsprechend genau. ärgern müssen.
Genau, auf jeden Fall.
Wenn ich jetzt eine Verordnung abrechne, wie lange darf sich eine Krankenkasse Zeit lassen, mir das Geld zu überweisen?
Also wenn ich die Abrechnung vollzogen habe sozusagen und die Unterlagen an die Krankenkasse schicke und ab dem Zeitpunkt, wo alle Abrechnungsunterlagen bei der Krankenkasse eingegangen sind, ab da hat die Krankenkasse 21 Kalendertage Zeit, das Geld zu überweisen.
Und damit ist dann ja auch die Verordnung abgeschlossen von
genau.
Verordnungscheck, ich habe die Therapie abgeschlossen über, ich habe die Verordnung in die Abrechnung gegeben und dann mein Geld erhalten. Genau. Das ist ja ein runder Prozess, den wir uns dann wünschen.
Auf jeden Fall.
Und von daher ist es umso wichtiger und ganz, ganz wichtig, von vornherein alle Regularien zu beachten, damit es am Ende reibungslos läuft. Denn genau. ich finde das sowieso, wir gehen ja in eine so unglaublich lange Vorleistung mit der Verordnung, bis Therapeuten ihr Geld bekommen, dass es dann entsprechend natürlich auch schnell gehen soll.
Ja.
Gut, vielen, vielen Dank, Lisa.
Ja, vielen Dank dir.
Sollten jetzt Fragen bei euch aufgekommen sein, die ihr schon gerne mal beantwortet haben möchtet, schreibt uns gerne über die Kanäle Social Media oder eine E-Mail oder hier an den Podcast zum Beispiel. Die alle Informationen und Kontaktkanäle stehen auch in den Shownotes. So können wir nämlich auch eure Fragen beim nächsten Mal beantworten oder auch auf unseren Beiträgen Social Media entsprechend darauf reagieren. Also es lohnt sich für euch, uns eure Fragen zu senden. Dann können wir dann entsprechend die Antworten für euch produzieren und so, dass ihr diese Fragezeichen auch lösen könnt. Wer natürlich mehr wissen möchte, beziehungsweise Lisa noch näher kennenlernen möchte, ist herzlich eingeladen zu den nächsten Seminaren, die da anstehen. Verordnungscheck, Heilmittelkatalog richtig nutzen und. Ich freue mich auf euer Feedback.
Ja, danke dir, Svenja. Hat Spaß gemacht und allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen guten Verordnungscheck.
Super. Super.
Danke dir.
Vielen, vielen Dank dir.
Ja, bis dahin.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören. Dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.